Es gibt ja bestimmte Begebenheiten und Ereignisse aus der Bibel, die sind geradezu sprichwörtlich geworden. Da gibt es ganze Untersuchungen, welche Sprichwörter, Redewendungen so einen biblischen Hintergrund haben. Und wenn es heute manchmal so ist, dass in der Gesellschaft beklagt wird, dass es doch bei allem nur noch um den Einfluss von Macht und Geld geht, dann sagt man manchmal, das ist ja nur noch der Tanz ums goldene Kalb. Und genau um diese Geschichte geht es heute Morgen in der Predigt. Und die Redewendung macht schon deutlich, wir brauchen das in unterschiedlichen Kontexten, wenn wir sagen, das ist nur noch der Tanz ums goldene Kalb. Natürlich tanzt man da in den seltenen Fällen wirklich um ein goldenes Kalb. Das zeigt schon, dass das goldene Kalb alles Mögliche sein kann. Dass das goldene Kalb etwas ganz anderes sein kann, auf jeden Fall etwas, das in meinem Leben großen Raum einnimmt, um das ich mich eben drehe, drumherum tanze und worum sich meine Aufmerksamkeit dreht. Und da sind wir so mittendrin bei der Frage nach Gott und Götzen. Und das ist eben auch eine Frage der Predigt von heute. Wem vertrauen wir? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Und ist da manchmal vielleicht mehr Schein als Sein? Vor 2 Wochen haben wir darüber nachgedacht, so ein bisschen eingestiegen in die Frage, warum sagt Gott das wohl, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen? Warum sagt er das? Und wir haben auch darüber nachgedacht, dass das Thema uns manchmal vielleicht näher ist, als wir denken, selbst wenn wir zu Hause eben kein goldenes Kalb stehen haben oder irgendeine Götterfigur. Ich habe nochmal die Aussagen mitgebracht von Martin Luther und auch von Johannes Calvin. Martin Luther, der einmal gesagt hat, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und dann merken wir, okay, das Thema rückt uns schon ein bisschen näher. Und die andere Aussage von seinem Kollegen Calvin, der gesagt hat, das Menschenherz ist eine Götterfabrik. Das heißt, in unserem Herzen drin, da suchen wir uns immer wieder Dinge, die uns so zentral werden, gute Dinge, Dinge, die nicht schlecht sind und denen wir einen Stellenwert geben, der dann eben wieder nicht mehr gut ist. Aber irgendwie steckt es in uns drin, dass wir das produzieren. Und es geht eben dabei um eine Vertrauensfrage, und nur weil etwas in unserem Leben automatisch viel Raum einnimmt, ist es ja nicht automatisch auch vertrauenswürdig. Und deshalb dieses Thema heute Morgen nicht, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und das hat mit Sehnsucht zu tun, nach Sicherheit, nach etwas Haltbarem. Und der Text, den ich jetzt gleich lese, es ist nicht die ganze Geschichte rund um das goldene Kalb, aber so die wesentliche Zusammenfassung, der zeigt uns, dass wir auf dieser Suche nach Sicherheit 2 Wege einschlagen können. Aber bevor wir darüber nachdenken, lese ich uns die Verse erstmal aus 2. Mose 32, die Verse 1 bis 14. Man kann es hier vorne mitlesen oder auch in der eigenen Bibel, 2. Mose 32, die Verse 1 bis 14. Die Ausgangssituation ist, dass Mose bei Gott auf dem Berg ist und von ihm die verschiedenen Gebote bekommt, und daran anschließt sich das hier an. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf: Los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor: Eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben: Morgen feiern wir ein Fest zur Ehre des Herrn. Am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand- und Friedensopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen, sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte: Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Sollen die Ägypter etwa sagen, ihr Gott hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Sei nicht länger zornig über dein Volk. Lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Denk daran, dass du deinen Dienern Abraham, Isaak und Jakob bei deinem Namen geschworen hast: Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Zwei Gottesvorstellungen und zwei Gottesbilder, zwei Varianten, wie Gott sein könnte oder wie er eben tatsächlich ist, zeigt uns dieser Text. Und das erste ist eben dieser Gott, der unsere Sehnsucht nach etwas Greifbarem verkörpert. Die Ausgangssituation im Text ist ja klar: Mose ist auf den Berg gestiegen, er ist da mit Gott im Gespräch, es kommt zu einem offiziellen Bundesschluss und Mose empfängt diese Gebote auf dem Berg von Gott und dann ist er erstmal weg. Und das Volk weiß nichts von Mose. Was ist da oben los? Lebt er noch? Kommt er noch mal wieder? Und in dieses Vakuum hinein kommt diese Unsicherheit. Wer führt uns denn dann jetzt eigentlich? Wer soll uns denn jetzt leiten? Wie soll es jetzt weitergehen? Und das sind ja an der Stelle Mechanismen, die könnte man jetzt ganz gruppendynamisch und psychologisch auslegen. Was passiert dann, wenn in einer Gruppe irgendwie die Leitung nicht existent ist oder scheinbar nicht da ist? Welche Mechanismen entstehen dann? Aber da soll es heute Morgen gar nicht so sehr drum gehen, sondern ich glaube, es wird hier etwas deutlich von unserem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Klarheit. Dass wir dann, wenn es unsicher wird, wenn die Dinge unübersichtlich werden, dass wir etwas Greifbares haben wollen, wo wir uns dran festhalten können. Ganz aktuell wird ja auch immer gesagt, an vielen Stellen so gesellschaftlich, alles wird komplizierter, das wird immer komplexer und es gibt keine einfachen Lösungen mehr. Aber gerade wenn alles komplizierter wird, dann steigt ja auch die Sehnsucht der Menschen nach einfachen, klaren Lösungen, die irgendwie in diesem Dschungel der offenen Fragen einem helfen, zurechtzukommen. Vielleicht steigt deshalb leider dann auch die Sehnsucht nach Leitern mit klaren, einfachen Lösungen, unabhängig davon, ob die dann gut sind. Aber es ist unsere Sehnsucht nach Sicherheit. Schon die Band Silbermond hat ja vor ein paar Jahren gesungen: Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Und das, finde ich, ist gut zusammengefasst, was hier sicherlich auch dieses Volk beschäftigt hat. In unübersichtlichen Situationen, da brauchen wir etwas Greifbares. Ob das jetzt hilft oder nicht. 3 Jahre zurück, da waren wir mitten in den Anfängen dieser ganzen Corona-Geschichte. Man könnte sagen, auch da, alles war unsicher, es war nicht klar, wie geht's weiter. Und die Menschen suchen etwas Greifbares, kein goldenes Kalb, dann waren es eben Nudeln und Klopapier. Hauptsache, man hat irgendetwas, wo man sich in der Unsicherheit dran halten kann, was einem irgendwie Sicherheit verspricht. Und dann merken wir, das zieht sich durch von damals bis nach heute. Wir brauchen irgendwie einen Halt und wir haben die Tendenz, ihn dann irgendwo uns zu suchen. Hauptsache etwas, das wir festhalten können. Und dann ist der Wunsch an sich ja erstmal gar nicht verwerflich zu sagen, wir brauchen Sicherheit in dieser Unklarheit. Und das Volk sagt, wir wollen etwas Greifbares von diesem Gott, den wir nicht sehen können. Und ich finde das spannend, dass das Volk ja gar nicht so sehr sagt, oder auch Aaron nicht so sehr sagt, er macht ihnen jetzt einen anderen Gott. Aber sie brauchen von diesem Gott irgendwie etwas, was sichtbar ist. Als dann dieses Kalb da steht, da sagt Aaron nicht, und jetzt machen wir morgen ein Fest zu Ehren dieses Kalb Gottes, sondern er sagt, kann man im Text hier nachlesen, morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn, also zu Ehren des Gottes, mit dem sie vorher auch schon unterwegs waren. Aber sie hatten so sehr den Wunsch, dass sie diesen Gott, den sie nicht sehen können, irgendwie in ein Bild reinfassen können, dass sie ihre Vorstellungen da drin ja, irgendwo sichtbar werden lassen. Eine gute Absicht, die dann irgendwie schief läuft. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Aaron sich so schnell darauf einlässt, als das Volk kommt und sagt, mach uns Götterfiguren. Es ist ja irgendwie erschütternd, dass da kein Protest, kein Einwand, nichts kommt, sondern Aaron sofort einen guten Plan hat und das Ganze in die Tat umsetzt. Es ging ihm gar nicht so sehr darum, einen anderen Gott beim Volk einzuführen. Es war einfach nur der Wunsch, wir sehen das nicht, wir wissen es nicht genau, wir wollen etwas Klarheit haben. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wie immer dann, wenn wir anfangen, diesen großen, unsichtbaren Gott so in unsere drei Dimensionen zu pressen, das muss immer nur ein kleiner Abklatsch werden und es wird automatisch immer ein Gott sein, den wir nach unseren Wünschen formen. Aaron weiß ja relativ schnell, was er zu tun hat. Er formt nicht irgendwas, er formt ein goldenes Kalb. Und man kann sich natürlich fragen, warum macht er ein goldenes Kalb? Wird nicht gesagt, man kann nur spekulieren. Aber ich glaube, dass dieses Kalb natürlich etwas symbolisiert von Vorstellungen, die damals auch so in der Umwelt Israels im Umlauf waren. Wie muss ein Gott sein? Wenn man einen Gott haben will, er muss natürlich irgendwie prunkvoll sein, deswegen ist das Kalb aus Gold. Er muss Stärke und Macht verkörpern, deswegen kein Schaf, kein Lamm, sondern ein starkes Tier. Das Kalb, der Stier, der steht für Macht, für Einfluss. Man könnte auch sagen, vielleicht auch für Sex, das ist nicht ganz klar, für Potenz und Leistungsfähigkeit und außerdem natürlich für Geld und Wohlstand. Und da kommen ganz viele Vorstellungen von dem, was scheinbar doch zu zählen scheint, die manifestieren sich in diesem Gott. Das, was den Gott des Volkes ausmacht, ist letztlich nicht das, wie er sich vorgestellt hat, sondern das sind die Vorstellungen, die das Volk hatte, die maßgeblich geprägt waren durch ihr Umfeld, wo sie gemerkt haben, wie muss denn wohl ein Gott sein? So muss er wohl sein. Und dann können wir diesen Bogen wieder ziehen von damals nach heute und auf unsere Sehnsucht nach Klarheit und Sicherheit schauen, die uns alle beschäftigt. Und das, glaube ich, ist ganz egal, ob man jetzt hier schon ganz lange im Gottesdienst ist oder noch nicht so lange, dieser Wunsch nach Sicherheit und Klarheit, was zählt an der Stelle für uns? Wovon erhoffen wir uns das? Was gehört für dich zu einem gelingenden Leben dazu? Die Sehnsucht nach etwas Greifbarem, nach etwas, was man sehen kann, woran man sich festhalten kann, die ist verständlich. Aber ist das, was dann in meiner Vorstellung dabei rauskommt, was vielleicht auch mein Bild von Gott ist, ist das dann wirklich tragfähig? Wovon lassen wir uns dabei leiten, auch bei unserer Vorstellung von Gott? Lassen wir uns leiten von dem, was die Gesellschaft uns vorgibt, wie es eben zu sein hat? Oder vielleicht, was unser Herz uns vorgibt, folge deinem Herzen, oft zu hören heutzutage. Aber wenn die biblische Aussage zutreffend ist, dass unser Herz gar kein zuverlässiger Kompass mehr ist, dass der Kompass eigentlich seine Peilung verloren hat, dann kann dieser Satz, höre auf dein Herz, alleine gar kein zuverlässiges Koordinatensystem mehr sein. Und wenn das stimmt, was am Anfang hier stand, dass unser Herz eine Götterfabrik ist, dass da aus dem Herzen heraus die falschen Vorstellungen kommen, dann sollten wir zumindest sehr vorsichtig dabei sein, unsere Vorstellungen von Gott und auch unsere Vorstellungen von Sicherheit zu sehr von unseren eigenen Gedanken, unseren eigenen Wünschen oder auch der Mehrheitsmeinung, die gerade aktuell so gilt, prägen zu lassen. Das Problem könnte in uns drinstecken und Sünde hat immer etwas damit zu tun, dass ich anderen Dingen, anderen Leuten, anderen Themen mehr glaube als Gott. Und es ist ja eine Gefahr, in der stehen wir alle. Selbst alle die, die schon vielleicht Jahrzehnte mit diesem Gott leben, dass wir diesen Gott so formen nach den Eigenschaften, die uns gerade dienlich sind und die uns gerade angenehm sind und passend, diese Gefahr, die bleibt. Und was ist das Tückische daran? Nicht nur, dass es ein sehr eingeschränktes Bild bleibt, dass es immer problematisch ist, einen überdimensionalen Gott irgendwie in drei Dimensionen reinzufassen. Das muss ja immer ein schlechter Abklatsch werden. Das Tückische ist auch, dass in diesem Fall das, was das goldene Kalb verkörpert, eben nicht dauerhaft ist. dass alles das, wofür das goldene Kalb steht, ist, vergänglich ist. Deshalb ist es zwar vielleicht greifbar, man kann sich scheinbar daran festhalten, aber es hält nicht dauerhaft. Geld ist inflationsabhängig. Man ahnt es in den letzten Monaten zumindest wieder. Menschliche Macht ist vom Konkurrenzkampf bedroht und anfechtbar. Und allein nur, sage ich mal, das äußerliche Schönheit, das äußerliche Aussehen, das ist vom Alter bedroht. Auch das ist nicht dauerhaft. Und wir müssen uns überlegen an der Stelle, ob das, worauf wir unser Leben bauen und was für uns auch Gott ausmacht, ob das trägt. Und ein selbstgemachtes Bild von Gott wird immer eines sein, was nur eine begrenzte Reichweite hat. Aber es ist natürlich in diesem Text die erste Vorstellung. Ich kann in dieser unsicheren Zeit meine Sicherheit an einen Gott hängen, auf einen Gott bauen, nach meinen Vorstellungen, der dem entspricht, was ich für wichtig halte. Oder aber ich kann den zweiten Weg wählen, den Gott nicht nach meinen Vorstellungen zu formen, sondern ich kann mich an den Gott halten, der sich dann hier vorstellt, auch wenn das vielleicht manchmal eine etwas komische Vorstellung ist. Denn das ist ja das Zweite, was hier in diesem Text, was wir hier sehen. Wir sehen einen leidenschaftlichen Gott, dem wir nicht egal sind. Mose ist auf dem Berg und unten tobt die Party. Ausschweifend, wie es da heißt, rauschend, also da werden nochmal bewusst auch alle Grenzen irgendwie über Bord geworfen. Und Gott hat gerade einen Bund, einen Vertrag mit dem Volk geschlossen und kaum ist das passiert, wenige Tage danach dreht das Volk sich weg. Kurz vorher haben sie noch gesagt, ja, wir wollen das, wir wollen diesen Bund mit Gott. Und bei der erstbesten Krise, da drehen sie diesem Gott den Rücken zu. Und Gott sieht und weiß, was Mose noch nicht sieht und noch nicht weiß, während er noch oben auf dem Berg mit Gott im Gespräch ist, dass unten die Dinge schon in eine ganz andere Richtung unterwegs sind. Das Volk geht seine eigenen Wege und man könnte sagen, bei den 10 Geboten, da sind sie schon am ersten krachend gescheitert. Und dann sehen wir hier in diesem Text etwas davon, dass Gott nicht nur der ist, der einen Rahmen gibt, sondern dass er auch der ist, der darüber wacht, dass dieser Rahmen eingehalten wird. Hier ist davon die Rede, Gott wird zornig. Und es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt liest, dann beschleicht einen heutzutage so ein gewisses inneres Unbehagen. So lieb und barmherzig war er irgendwie netter und angenehmer, aber hier klingt es ganz anders. Ist Gott dann etwa wie so ein Mensch, der im Jähzorn blindwütig draufschlägt? Die Schwierigkeit an diesen Stellen ist ja immer, dass wir als Menschen von Gott nur auf menschliche Weise reden können. Wir können ihn über ihn nur so reden, wie wir das irgendwie ausdrücken können. Und ich glaube, das wird immer dazu führen, dass wir auch menschliche Bilder gebrauchen müssen, um das überhaupt zu fassen. Was hieran deutlich wird, ist, wir sehen etwas von Gottes Leidenschaft, dem es eben nicht egal ist, was Menschen machen. Gott ist es nicht egal, was seine Geschöpfe machen. Es hat damit zu tun, dass er weiß, wozu wir da sind und dass er sieht, wenn Menschen ihm den Rücken zukehren und damit anderen und sich selbst schaden. Er weiß, dass es gefährlich ist, dass es schädlich ist, wenn Menschen ihr Vertrauen auf die falschen Dinge setzen. Und dann ist Gottes Zorn eben keine blinde Wut, wo er sich nicht mehr unter Kontrolle hat und wo er dann im Jähzorn alles kurz und klein schlägt, aber es ist seine unbedingte Abneigung gegen alles, was gegen ihn gerichtet ist. Es ist seine Abneigung gegen Sünde. Und es mag uns ein bisschen fremd sein, ein Gott, der zornig wird, ein Gott, von dem man sagen könnte, er wacht eifersüchtig darüber, dass er der Einzige ist und bleibt. Aber gleichzeitig kann man ja nur eifersüchtig sein, wenn man selber in einer Sache noch mit Emotionen beteiligt ist. Also wir sehen hier einen Gott, dem diese Welt und die Menschen eben nicht egal sind. Wäre ein gleichgültiger Gott an der Stelle nicht letztlich viel schlimmer als ein Gott, von dem es heißt, er ist zornig darüber? Das wäre ja die Alternative. Wir haben einen Gott, der völlig unberührt ist von dem Allen, dem das egal ist, den das nicht juckt, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Wäre so ein Gott nicht problematischer als einer, der Unrecht eben nicht gleichgültig hinnimmt? Und an der Stelle ist für uns die ganz persönliche Frage. Der Text gibt uns zwei Optionen. Was für einen Gott willst du? Willst du den, der nach deinen Wünschen existiert und nach den offiziell anerkannten Maßstäben vielleicht zu helfen scheint, der die Versprechen irgendwie so einigermaßen zufriedenstellt, aber letztlich gar nicht helfen kann, weil er ja nur aus meinen eigenen Wünschen besteht? Oder bist du bereit, dich auf den Gott zu verlassen, der objektiv einfach so da ist, auch wenn er uns manchmal fremd ist und auch wenn er uns manchmal, wenn er manchmal anders reagiert, als wir uns das vorstellen und auch wenn er uns nicht, für uns nicht zu fassen ist, der aber eben leidenschaftlich um uns ringt, der und leidenschaftlich um dich ringt und der sich für dich leidenschaftlich einsetzt, der eben nicht nur ein totes Kalb, sondern eine lebendige Realität ist und der Macht hat und nicht vergänglich ist. Mose zieht diesen Gott vor. Er wendet diesem Gott eben nicht den Rücken zu und sagt, wenn Gott jetzt so drauf ist, dann nehme ich lieber auch mal Abstand. Nein, er bleibt an ihm dran und er wählt diesen Gott. Er bestürmt ihn und er ringt mit ihm. Er tritt für sein Volk ein. Und dann zeigt sich ja in dieser Geschichte eine zweite Seite dieses leidenschaftlichen Gottes. Er ist zornig über Sünde, aber er ist eben auch gnädig und barmherzig. Und Gott ist niemand, den man jetzt einfach wie auf dem Basar mal schnell so runterhandeln kann. Aber er ist jemand, der trotz allem, trotz seiner Leidenschaft, seiner Eifersucht zu seinen Zusagen steht, der sich hier an seine Zusagen erinnern lässt und der an seine Zusagen und seine Versprechen, die er gegeben hat, auch gebunden ist. Und deshalb ist er hier auch bereit, wieder zu vergeben und diesem Volk die zweite Chance einzuräumen. Und das ist ja nicht das erste Mal auf dieser Wüstenwanderung und das wird auch beileibe nicht das letzte Mal bleiben, aber er tut es trotzdem. Konsequenzen hat dieses Kapitel trotzdem, auch das wird man merken, wenn man mal so ein bisschen weiterliest, durchaus auch harte Konsequenzen, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, ehrlicherweise. Aber Gott zieht eben keinen Schlussstrich unter dieses Volk, wo sie an diesem ersten Gebot gescheitert sind. Die Geschichte geht weiter, weil dieser leidenschaftliche Gott auch gnädig und barmherzig ist. Und jetzt ist wieder diese Frage, welchen Gott willst du? Den nach deinen Wünschen, den, der vielleicht auch wenig Überraschungen beinhaltet, weil er ja nach meinen Vorstellungen besteht und deshalb so ist, wie ich mir das denke, aber der meine eigene Idee ist. Und es muss an der Stelle ja wirklich nicht das goldene Kalb sein, was vermutlich keiner von uns irgendwo zu Hause auf der Fensterbank stehen hat, aber vielleicht die Person, auf die du viel hörst, der Influencer, dem du folgst, oder die tiefe Sehnsucht, die dich antreibt und die dich prägt, das ist die eine Option. Oder aber eben der Gott, der nicht fassbar, aber doch an einer Beziehung interessiert ist. Und das ist ja eine Grundsatzfrage, die jeder für sein Leben fällen muss. Möchte ich diesem Gott mein Leben anvertrauen? Aber selbst dann, wenn ich diese Grundsatzentscheidung mal gefällt habe, dann beginnt ja die Detailarbeit und die gilt dann auch beginnt dann für jeden, der diese Grundsatzentscheidung mal gefällt hat. Ich glaube, wir haben jeden Tag so viele Entscheidungen zu treffen, wo immer wieder die Frage ist, bin ich bereit, dem zu glauben, was Gott sagt? Bin ich bereit, dem zu vertrauen, auch wenn es vielleicht etwas kosten könnte, auch wenn es vielleicht Nachteile mit sich bringen könnte? Bin ich bereit, diesem Gott mehr zu glauben als allen anderen Stimmen, die ich so höre? Das ist letztlich Glauben, das ist Vertrauen lernen und das ist auch geistliches Wachstum, wenn ich mehr und mehr anfange, diesem Gott mehr zu glauben als allen anderen Stimmen. Der lebendige Gott, zu dem wir die Beziehung haben können. Zu einem toten Gegenstand können wir keine Beziehung haben. Aber hier haben wir es mit einem lebendigen Gott zu tun, der an Beziehung interessiert ist und von dem wir ja dann auch wissen können, dass er eben nicht nur Leistung und Stärke verlangt, dass wir uns nicht nur um dieses goldene Kalb drehen müssen, sondern der auch im Versagen noch gnädig ist. Das ist ja eben auch eine nicht zu unterschätzende Komponente dieses Gottes. Das ist das, worauf er sich festgelegt hat. Und darauf können wir vertrauen, wenn wir mit diesem Gott leben. Darauf können wir unser Leben bauen, dass wir wissen, egal was kommt, er wird uns gnädig und barmherzig sein. Und das finde ich spannend, dass in dieser Geschichte Gott etwas über sich zeigt, aber dass letztlich auch durch Mose etwas über diesen Gott sichtbar wird. Damals hatte das Volk Israel Mose wie so einen Fürsprecher. Er ist für das Volk eingetreten, aber er war natürlich jemand, der selber auch Fehler gemacht hat und später auch die Konsequenzen für Fehler in seinem Leben erfahren musste. Für uns tritt heute nicht mehr Mose bei Gott ein, aber wir können die Beziehung zu diesem Gott eben haben, weil jemand anderes für uns eintritt. Weil Gott selber nicht nur der Richter ist, sondern weil er auch den Fürsprecher geschickt hat. Gott selbst hat seinen Sohn geschickt, der uns beim Vater vertritt, von dem es heißt, der sich für uns gegeben hat. Und da sehen wir Gottes Leidenschaft, aber auch seine Liebe und Hingabe auf die Spitze getrieben, dass er ja ein Gott ist, der nicht einfach fünfe gerade sein lassen kann und dass er selber den geschickt hat, der jetzt für uns zum Fürsprecher wird. Und das zu verstehen, dass dieser Gott es ist, der sich eben selbst gibt, der nicht zuerst nimmt und fordert, der für uns bereit war zu investieren. Das und nicht irgendwelche Macht und äußerer Schein ist aus meiner Sicht die größte Motivation, ihm zu vertrauen, mehr als irgendwelchen Heilsversprechen und irgendwelchen selbstgemachten Göttern, so attraktiv sie auch zu sein scheinen. Seine Hingabe für uns, seine Hingabe für dich. Und wenn dann diese Situationen kommen, wo wir selber merken, da sind wir gescheitert, wo andere dich vielleicht anklagen und verklagen oder du auch selbst. Und ich habe den Eindruck, wir stehen ja ständig auch vor uns selbst oder vor anderem, wie so vor einem inneren Gerichtshof, wo immer wieder die Frage ist, haben wir eine Berechtigung, jetzt hier zu sein? Sind wir anerkannt? Gehören wir mit dazu? Wenn wir uns diese Fragen stellen, dann erinnert uns dieser Fürsprecher daran, wir haben bei Gott diesen Fürsprecher. Und je mehr wir das verstehen, dass er selbst den geschickt hat und dass uns das gilt, jeden Tag neu, umso schlechter sehen aus meiner Sicht die Alternativen aus. Denn das bietet sonst keiner. Und so lade ich dazu ein, darüber nachzudenken, wo stehst du konkret vor dieser Entscheidung, Gott und seinem Wort oder jemand anderem zu vertrauen? Und glänzt dieser jemand andere nur oder ist da wirklich auch etwas dahinter? Prüfe die Alternativen. Das ist meine Einladung zum Schluss. Und um Gottes Hingabe und seine Liebe für uns nochmal konkret zu sehen und zu verstehen, feiern wir gleich auch das Abendmahl, um uns das nochmal bewusst vor Augen zu stellen. Und ich lade einfach ein, bevor wir das gleich tun, dass wir uns so einen Moment der Stille, des Nachdenkens nehmen, genau über diese Frage, wo stehe ich gerade in der Gefahr, etwas anderem mehr zu vertrauen als Gott? Und für alle, die dem Thema der Predigt noch ein bisschen weiter auf die Spur gehen wollen, habe ich heute Morgen noch mal eine Buchempfehlung mitgebracht, passend zum Thema Es ist nicht alles Gott, was glänzt, ein glänzendes Buch. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus, aber der Autor geht anhand von vielen biblischen Beispielen durch, wie wir in der Gefahr stehen, uns von falschen Dingen abhängig zu machen, hilft dabei, falsche Vorstellungen zu entlarven. Also wer das gerne noch ein bisschen vertiefen will, darf das gerne bei mir ausleihen oder auch am Büchertisch bestellen. Und jetzt nehmen wir uns einen Moment der Stille und feiern dann gemeinsam Abendmahl.